Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Dengue-Fieber heißt auch Knochenbrecherkrankheit wegen der starken Schmerzen, die mit einem schweren Verlauf verbunden sind. Brasilien erlebt zurzeit den wohl schwersten Ausbruch seiner Geschichte. Knapp 2 Millionen wahrscheinliche Infektionen wurden seit Jahresbeginn dort gemeldet. Wir schauen uns heute an, wie man das Virus zurückdrängen könnte mit Hilfe von Mücken. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Doch zu Beginn geht es um das Treibhausgas Methan. Die Deutsche Umwelthilfe schreibt heute in einer Pressemitteilung, dass der Braunkohletagebau in Deutschland deutlich mehr Methan ausstößt als bisher gedacht. Sie stützt sich dabei auf eine Studie des britischen Instituts Amber Climate. Demnach könnte die Braunkohlesparte etwa 184 Mal mehr Methan emittieren als offiziell angegeben. Kann das stimmen oder ist die Zahl zu hoch gegriffen? Ich habe vor der Sendung nachgefragt bei Stefan Lechtenböhmer, Professor an der Universität Kassel am Kassel Institute for Sustainability. Herr Lechtenböhmer, dieser Faktor von rund 180, ist der für Sie nachvollziehbar? Klingt der irgendwie plausibel?
Ich denke mal, was tatsächlich plausibel ist, dass die Daten, die in Deutschland verwendet werden, relativ alt sind, auf relativ wenig Informationen beruhen und deswegen durchaus denkbar ist, dass sie den Treibhausgasemissionen aus der deutschen Braunkohle, also die Methanemissionen, deutlich höher sind als gedacht. Und das mag sich auch um einen Faktor 10 oder 100 drehen. Ob es wirklich 184 ist, das weiß ich nicht. Das ist schon sehr hoch.
Klingt sehr hoch, aber wie werden denn solche Zahlen überhaupt bestimmt, wie viel Methan eine Braunkohlegrube zum Beispiel ausstößt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Deswegen gibt es eben auch gar nicht so viele Zahlen. In dem Falle für den deutschen Emissionsfaktor ist Ende der 80er Jahre tatsächlich verschiedene Bohrungen in Braunkohleflöze gemacht worden im Rheinischen Revier. Und da hat man eben gemessen, was da an Methan quasi festgestellt werden konnte in der Luft in diesen Bohrungen. Es gibt andere Möglichkeiten, die aber in Deutschland offensichtlich nicht so stark genutzt werden, dass sie in die Kohle reingehen, wenn sie die abbauen und da anbohren und gucken, was ist da drin. Weil der Punkt ist ja, in dem Moment, wo sie im offenen Tagebau die Braunkohle eben wegbaggern, da wird eben doch ein signifikanter Anteil von dem Methan eben frei und geht in die Luft über.
Ja, in der Studie von Amber Climate heißt es, es wurden Satellitenmessungen durchgeführt. Ist das ein anderer Ansatz?
Der ist nicht wahnsinnig neu, aber in den letzten Jahren ist die Satellitentechnik da deutlich besser geworden. Deswegen finden wir jetzt im Grunde genommen fast globale Überwachung von Methanemissionen sozusagen aus der Atmosphäre. Und da hat Amber eben deutschlandweite Methanmessdaten verwendet und eben schon zeigen können, dass im Bereich der Braunkohlentagebauten erhöhte Emissionswerte festzustellen sind. Ich denke mal, diese Messwerte der Satelliten sind nicht immer ganz so präzise wie jetzt andere Messdaten von Grund aus, aber die sind schon aussagekräftig. Also da ist was dran, dass wir auf jeden Fall da höhere Emissionen haben. Aber ob es dieser Faktor ist, das können die Satellitendaten meines Erachtens so nicht belegen.
Ganz grundsätzlich gefragt, woher stammt denn eigentlich das Methan, das aus den Braunkohlegruben entweicht?
Ja, das Braunkohle ist ja ein fossiler Brennstoff. Also da sind ja Moore vor allen Dingen, also Pflanzen, vor Jahrzehntausenden von der Erde zugeschüttet worden und haben sich dann über die Jahre verdichtet, zunächst mal zu was wie Braunkohle. Und in diesem Prozess ist eben aus dem Kohlenstoff unter Sauerstoffabschluss dann zum Teil auch Methan entstanden. Man geht aber bisher davon aus, dass die Braunkohle A nicht so hohen Drücken und B nicht so hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Deswegen hat man eigentlich immer angenommen, dass da nicht so viel Methan drin ist.
Ja, und vor allem heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe, dass dasjenige Methan nicht offiziell erfasst wird, das aus ehemaligen stillgelegten Gruben herauskommt. Wieso emittieren die denn dann immer noch, wenn da nicht gebohrt oder gebaggert wird in diesem Fall?
Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also es kann ja sein, dass ein Teil des Methans, was in der Braunkohle drin war, dann in die umgebenden Gesteins- oder besser sagt man eigentlich Sand- oder Erdschichten überdiffundiert ist. Und die sind ja im Grunde genommen in dem ehemaligen Tagebau nur umgegraben worden. Die liegen jetzt an einer anderen Stelle, aber liegen da ja noch. Und das ist denkbar, das ist irgendwie abgedeckt durch ein Gewässer, durch undurchlässigere Erdschichten, dann ist da noch Methan drin. Das kann natürlich auch dann auch längerfristig noch emittieren.
Das Gas dürfte ja wahrscheinlich auf der gesamten Fläche der Grube eher diffus entweichen. Gibt es denn Möglichkeiten, das Methan aufzufangen und somit den Ausstoß zu reduzieren?
Also ich denke, das ist schon sehr komplex. Also Methan ist unzweifelhaft ein sehr potentes Treibhausgas und es kann ja auch insgesamt durchaus um erkleckliche Mengen gehen, insbesondere wenn eben dieser hohe Faktor stimmen würde. Aber das Methan ist schon auf eine riesige Fläche und ein riesiges Volumen verteilt von Kohle und von Erdreich, das sozusagen umgebaggert wird. Es ist jetzt vielleicht denkbar, dass man versucht, vorher diese Flöze anzubohren und abzusaugen. Aber die Mengen sind einfach extrem gering und man hat ja dann auch Verluste. Es kostet Energie. Also im Braunkohlenbereich wirklich CH4 vermeiden, ist mit Sicherheit nicht einfach.
Das EU-Parlament stimmt heute ab über eine Verordnung zur Verringerung von Methanemissionen. Diese Verordnung sieht strengere Regeln vor für den Energiesektor. Mhm. Ist die Braunkohle denn da auch berücksichtigt? Und was würde es dann bedeuten, wenn die Gruben tatsächlich deutlich mehr Methan ausstoßen würden als bisher gedacht?
In dieser Verordnung, die ich für extrem wichtig halte, ist die Braunkohle auch berücksichtigt. Es ist auf jeden Fall vorgegeben, dass diese Emissionen besser gemessen werden müssen als in der Vergangenheit. Also ich denke, da wird Deutschland nachsteuern müssen und vernünftige Messdaten beschaffen müssen. Dann ist es so, dass Kohlegruben gestaffelt, je nach Höhe der Treibhausgasemissionen, die sie haben, über die nächsten Jahre dann eben das nicht mehr ablassen dürfen. Aber allerhöchstwahrscheinlich wird da jetzt erstmal im Wesentlichen nur vorgeschrieben werden, dass da besser gemessen werden muss.
Sagt Stefan Lechtenböhmer von der Universität Kassel. Die Zahl der Infektionen mit dem Dengue-Virus in Brasilien, die ist zurzeit auf einem Allzeithoch. Übertragen wird der Erreger von der Gelbfiebermücke, auch bekannt als ägyptische Tigermücke. Gegen diese Insekten helfen natürlich Insektizide. Aber die sind auch für Menschen eine Belastung. Oder es müssen eben die Brutstätten der Moskitos gefunden und vernichtet werden, also alle Orte, wo Wasser steht. Eine Herkulesaufgabe. Aber die Infektionszahlen lassen sich auch senken mit einer dritten Möglichkeit und die klingt zunächst paradox. Niklas Franzen stellt sie vor.
Daye Silva kurbelt das Fenster der Rückbank herunter. Er streckt eine längliche Plastikdose aus dem fahrenden Auto, zieht behutsam den Deckel ab. Dann schüttelt er die Dose. Aus dem Behälter schwirren Mücken in den Himmel von Niterói, Zwillingsstadt von Rio de Janeiro. Silva erklärt:
Wir lassen sie frei, damit sie ihren Job machen. Sie sollen Ansteckungen stoppen.
Mit ausgesetzten Mücken versuchen internationale Gesundheitsorganisationen, eines der größten medizinischen Probleme der Gegenwart in den Griff zu bekommen: das Dengue-Fieber. Bei den freigelassenen Mücken handelt es sich um ägyptische Tigermücken. Eigentlich sind sie das Problem, nicht die Lösung, denn sie übertragen tropische Krankheiten wie Dengue. Doch vor einigen Jahren machten Forschende in Australien eine bahnbrechende Entdeckung. Sie infizierten Mückeneier mit einem natürlich vorkommenden Bakterium namens Wolbachia.
Zu unserer Überraschung konnten wir nachweisen, dass Wolbachia die Dengue-Viren blockiert.
Das erzählt Luciano Moreira. Der Brasilianer gehörte damals zum Forscherteam. Bei den befallenen Mücken sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Viren auf den Menschen übertragen. In Rio de Janeiro werden pro Woche 10 Millionen infizierte Mückeneier produziert. Cacha Cabral läuft durch einen fensterlosen Raum, der wie ein Tiergeschäft riecht. Dort stehen zahlreiche weiße Boxen mit Netzwänden. Darin schwirren hunderttausende Mücken.
Das hier ist unsere Kinderkrippe.
Cabral ist Leiterin einer Zuchtanlage in Rio de Janeiro. Sie liegt auf dem Gelände des renommierten Forschungsinstituts Fiocruz. Cabral steigt auf einen Hocker, prüft eine Box. Darauf liegen in Blut getränkte Lappen.
Wir benutzen auch Tierblut, aber sie bevorzugen menschliches Blut. Wir kriegen Spenden von Blutbanken.
Im kommenden Jahr wird eine neue Mückenfarm in Brasilien eröffnet, die größte der Welt. 70 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer sollen in den kommenden 10 Jahren durch die Wolbachia-Methode geschützt werden. In 6 Gemeinden wurden bisher Mücken freigelassen. Doch nur in einer Stadt kam die Wolbachia-Methode im ganzen Gebiet zum Einsatz. Niederoy. Herr Isa de Sousa Vera, 25, Zahnspange, wuselt durch die Gesundheitsstation. Die liegt in einer Favela in Niterói, Nachbarstadt von Rio de Janeiro. Vieira war am Wolbachia-Projekt beteiligt. Sie arbeitet als Vermittlerin zwischen Favela und Gesundheitsstation.
Am Anfang bekamen wir zu hören, hier gibt es doch schon so viele Moskitos. Warum lasst ihr Mücken frei? Viele Bewohner waren skeptisch, aber schon bald sahen sie die Auswirkungen.
Heute lässt sich der Erfolg in Zahlen festhalten. In Niterói konnten die Dengue-Fälle um 70% reduziert werden. Derzeit vermelden sie hier 4-mal weniger Dengue-Fälle als die Nachbarstadt Rio de Janeiro. Allerdings gibt es auch Kritik. Einige Forschende glauben, das Virus werde früher oder später einen Weg finden, den Wolbachia-Effekt zu überwinden. Vieira ist dennoch überzeugt von der Methode.
Ohne das Projekt hätten wir jetzt ein großes Problem. Im Vergleich zu anderen Gemeinden haben wir die Situation unter Kontrolle. Es funktioniert.
Wolbachia-Mücken gegen das Dengue-Virus. Ein Beitrag von Niklas Franzen, gesprochen von Ingo Müller-Becker. Und wir schauen zurück in die Vergangenheit, auf das frühe Mittelalter, auf das Jahr 726. Im Oströmischen Reich saß damals Leo III. Von Konstantinopel auf dem Kaiserthron. Unter ihm kam es zum byzantinischen Bilderstreit, denn er hatte damals verboten, religiöse Bilder zur Schau zu stellen, und diese Entscheidung traf auf Widerstand. Aber der Kaiser sah sich darin bestätigt durch ein Ereignis, das er als ein göttliches Zeichen interpretierte. In der Ägäis, bei der Inselgruppe Santorin, da kochte das Meer wie von einem Glutofen erhitzt, heißt es in den zeitgenössischen Quellen. Steine schwammen auf der Wasseroberfläche, und das musste ja wohl ein Fingerzeig Gottes sein. In Wirklichkeit steckte dahinter ein ganz besonderer Vulkanausbruch. Und dessen Spuren hat der Geophysiker Jonas Breine mitentdeckt an der Universität Hamburg. Was war das für eine Eruption? Das wollte ich vor der Sendung von ihm wissen.
Was diese historischen Aufzeichnungen uns zeigen, sind im Prinzip die Beobachtung eines submarinen Ausbruchs. Das heißt also, da gab es einen Schlot, der unter Wasser war und dann eine explosive Eruption erzeugt hat. Santorini ist ja dieses bekannte Archipel, und nach dem letzten sehr großen Ausbruch der Minoischen Eruption vor ungefähr 3.500 Jahren ist der vorherige Vulkan in sich zusammengestürzt und hat dann eine sogenannte Caldera geformt, also so im Prinzip ein sehr großer Krater. Und dann hat sich in diesem wassergefüllten Krater ein neuer Vulkan gebildet, der anfangs mit Unterwassereruptionen einherging und dann nach und nach Inseln gebildet haben, die heutzutage die beiden Inseln Palea und Nea Kamini bilden.
Und wie kam es dazu, dass die Steine dann schwammen an der Wasseroberfläche?
Das ist bei explosiven Eruptionen häufig so, dass Asche erzeugt wird, aber auch Bimsstein. Bimsstein ist also im Prinzip sehr poröses, aufgeschäumtes Magma. Und wenn das im Prinzip dann an die Oberfläche kommt, dann sind einige dieser Steine in der Lage, sehr, sehr weit wegtransportiert zu werden. Die haben also eine geringere Dichte als Wasser. Und andere Steine werden dann irgendwann mit der Zeit mit Wasser gefüllt und sinken dann ab. Bei diesem Ausbruch haben wir im Prinzip beides gehabt. Also ein Teil dieser Bimssteine ist dann weit wegtransportiert worden, wo sie dann von den historischen Aufzeichnern gefunden wurden. Aber ein anderer Teil ist dann innerhalb dieser wassergefüllten Caldera auch abgesunken, wo wir sie jetzt beprobt haben.
Sie waren mit einem Schiff vor Ort und haben nach diesen Spuren gesucht, nach diesen Bimssteinspuren. Was haben Sie denn da entdeckt?
Ja, also wir waren mit dem amerikanischen Bohrschiff der JOIDES Resolution da. Das ist also eins der wenigen wissenschaftlichen Bohrschiffe weltweit. Und dort haben wir dann bis zu 120 Meter tief in den Meeresboden gebohrt. Die große Überraschung war dann aber, dass wir auf einmal in diese Schicht reingebohrt haben, wo wir im Prinzip an einigen Stellen über 40 Meter von Asche und Bimsen hatten, die wir einer einzigen Eruption zuordnen konnten. Und das hat dann im Prinzip mit diesen historischen Aufzeichnungen von damals übereingestimmt. Und so konnten wir im Prinzip dieses Enigma, so wie wir das nennen, lösen. Denn obwohl diese Berichte über die Eruptionen so groß waren, hat man im Prinzip an Land kaum Spuren von dieser Eruption gefunden, sodass es immer so ein bisschen unklar war, wie die Berichte denn wirklich zu den Evidenzen passen würden.
Sie haben ja bereits eine andere historische Eruption erwähnt, einen anderen Ausbruch, nämlich die sogenannte Minoische Eruption vor rund 3600 Jahren, die auch möglicherweise eine Rolle gespielt hat beim Niedergang der minoischen Kultur auf Kreta. Wie lässt sich denn dieser Ausbruch aus dem frühen Mittelalter, aus dem Jahr 726, einordnen im Vergleich zu diesem Riesenausbruch damals?
Das sind völlig unterschiedliche Eruptionen. Bei dieser minoischen Eruption wurden Magma im Volumen von ungefähr 30 Kubikkilometern ausgeworfen. Das, was wir jetzt hier entdeckt haben, waren 3 Kubikkilometer, also deutlich kleiner. Aber das Interessante ist, dass dieses kleinere Volumen dennoch deutlich größer ist als das, was wir heutzutage erwarten würden. Santorini ist ein Vulkansystem, das in gewissen Zyklen verläuft. Das tun verschiedene größere Vulkansysteme, dass sie im Prinzip über eine lange Zeit heranreifen und es dann diese katastrophalen Caldera-erzeugenden Ausbrüche gibt. Also da sprechen wir von einigen Zehner Kubikkilometern an Material, die ausgestoßen werden. Und im Anschluss daran gehen wir davon aus, dass das Vulkansystem wieder eine gewisse Zeit braucht, um heranzureifen, um größere Eruptionen hervorzubringen. Und bei dem Vulkan innerhalb der Santorini-Caldera, den wir Kameni-Vulkan nennen, ist man bisher davon ausgegangen, dass er in so einem erneuernden Stadium ist. Dass dieser Ausbruch im Jahre 726 nach Christus jetzt so groß war, ändert so ein bisschen unser Bild von diesem Vulkan. Das heißt, wir konnten damit zeigen, dass er in seiner jetzigen jungen Phase in diesem Zyklus bereits in der Lage ist, sehr explosive und große Eruptionen hervorzubringen. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir uns das Gefahrenpotenzial angucken, weil uns interessiert immer die Vergangenheit dieser Vulkane, wie die ausgesehen hat. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass also der Kameni-Vulkan nur in der Lage ist, kleine Eruptionen hervorzubringen. Das heißt also, dass dieser Fund von einem so großen Ausbruch unsere Einschätzung jetzt ein bisschen ändert.
Aber könnte es denn sein, dass auch heutzutage noch ein ähnlich großer Ausbruch droht?
Also wir erwarten nicht, dass in naher Zukunft ein großer Ausbruch bevorsteht. Der Kameni-Vulkan ist das letzte Mal 1950 ausgebrochen. Es gab 2011 und 12 so eine Phase von seismischer Aktivität, wo davon ausgegangen wird, dass das Magmasystem wieder etwas neu aufgeladen wurde. Das heißt, das ganze Gebäude hat sich ein bisschen gehoben. Aber das Kameni jetzt in unmittelbarer Zukunft so einen Ausbruch hervorbringt, ist sehr unwahrscheinlich. Allerdings zeigt unsere Studie, was wir als Worst-Case-Szenario annehmen müssen. Und das ist wichtig für solche Risikomanagement-Projekte.
Sagt Jonas Breine von der Universität Hamburg. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Wenn Katzen ihr Revier mit Urin markieren, riecht das besonders streng. Das liegt aber nicht daran, dass die Tiere dem Urin beim Markieren über Analdrüsen noch zusätzliche geruchsaktive Substanzen beimischen. Diese weit verbreitete Theorie haben Forschende aus Japan in einer Studie im Journal of Chemical Ecology widerlegt. Sie haben Katzenurin analysiert, den Versuchstiere entweder in einem speziellen Katzenklo hinterließen oder beim Ansprühen senkrechter Oberflächen, wie sie es typischerweise beim Markieren tun. Die geruchsaktiven Substanzen waren in beiden Fällen nahezu identisch. Allerdings enthält Katzenurin Proteine, die dafür sorgen, dass die Flüssigkeit gut an Oberflächen haftet. Spritzen die Tiere den Urin auf senkrechte Flächen, verdunstet er schneller. So gelangen mehr Geruchsstoffe in die Luft. Im Boden oder dem Sand einer Katzentoilette hingegen bleiben sie einfach besser gebunden.
Füchse wurden früher möglicherweise als Haustiere gehalten.
Darauf deuten Knochenfunde in der archäologischen Ausgrabungsstätte Cañada Seca in Patagonien hin. Dort wurde vor rund 1500 Jahren offenbar ein Fuchs neben einem Menschen begraben. Hunde bekamen nachweislich erst rund 700 Jahre später nach Argentinien. Forschende der University of Oxford haben das Knochenmaterial von Mensch und Tier mit verschiedenen Methoden untersucht. Eine Isotopenanalyse ergab, dass der Fuchs einen ähnlichen Speiseplan wie der Mensch gehabt haben muss. Er ernährte sich nicht nur von Fleisch, sondern auch von Pflanzen wie Mais. Möglicherweise wurde er direkt von Menschen gefüttert oder er bediente sich an Nahrungsabfällen, schreiben die Forschenden im Fachjournal Royal Society Open Science.
Die indigenen Sprachen Nordamerikas stammen von zwei sehr unterschiedlichen Sprachgruppen aus Sibirien ab.
Die Linguistin Johanna Nichols von der University of California in Berkeley hat eine Methode entwickelt, mit der sich der Verwandtschaftsgrad von Sprachen anhand typischer Sprachstrukturen ermitteln lässt. So hat sie alle bekannten Sprachen der Ureinwohner Nordamerikas analysiert und erstmals eine Art Sprachstammbaum erstellt, der mehr als 20.000 Jahre zurückreicht. Nach den im Journal of Biological Anthropology präsentierten Ergebnissen lassen sich alle indigenen Sprachen der Region auf zwei Sprachgruppen zurückführen, die ursprünglich aus Sibirien stammen. Bestimmte Merkmale der Sprache lassen zudem mehrere zeitlich getrennte Einwanderungswellen aus Sibirien erkennen.
Riesenviren könnten eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben.
Riesenviren sind eine besondere Klasse von Viren, die erst vor etwa 20 Jahren entdeckt wurde. Sie können größer sein als ein durchschnittliches Bakterium und kommen in der Tiefsee oder auch in heißen Quellen vor. Genau solche heiße Quellen im Yellowstone-Nationalpark haben US-Forscher nun genauer unter die Lupe genommen und aus Sedimentproben die darin enthaltene Virus-DNA extrahiert. Analysen ergaben, dass fast 2/3 des gefundenen viralen Erbguts von Riesenviren stammen. Diese vermehren sich offenbar, indem sie Rotalgen infizieren. Aus den DNA-Sequenzen konnten die Forschenden ableiten, dass die Riesenviren dies bereits seit 1,5 Milliarden Jahren tun. So haben sie wahrscheinlich schon die Evolution der ersten Eukaryoten beeinflusst, also der Einzeller mit Zellkern.
Das Display lädt das Smartphone.
So zumindest stellen sich schwedische Forschende die Zukunft vor. Sie haben ein neuartiges Display entwickelt, dessen LED aus dem Material Perovskit bestehen. Perovskit wird bereits für moderne Solarzellen genutzt. Daraus hergestellte Leuchtdioden können in den Displays sowohl Licht abgeben als auch Licht aufnehmen und somit auch als Stromversorgung dienen. Perovskit-LED bieten aber noch mehr. Sie registrieren Änderungen der Helligkeit. Darüber erkennen die Displays Berührungen, was für Touchscreens, das Ablesen von Fingerabdrücken oder sogar zur Pulsmessung verwendet werden könnte. Noch sind die Displays nicht reif für den Alltag. Die Perovskit-LED sind bisher nur für einige Stunden stabil. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Electronics veröffentlicht.
Die USA erlassen erstmals Grenzwerte für PFAS in Trinkwasser.
Die heute von der US-Umweltschutzbehörde EPA verkündeten neuen Vorschriften verpflichten Wasserversorgungsunternehmen, den Gehalt von PFAS im Trinkwasser auf das niedrigste Niveau zu senken, das noch zuverlässig gemessen werden kann. Die Grenzwerte sind damit besonders streng. Sie liegen zum Teil noch deutlich unter denen, die die im vergangenen Jahr novellierte Trinkwasserverordnung in Deutschland vorschreibt. PFAS sind eine Klasse schwer abbaubarer per- und polyfluorierter Substanzen, die auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet werden. Sie werden in Alltagsprodukten wie Pfannen, Löschschaum und wasserdichter Kleidung verwendet.
Sternzeit, 10. April. Oberhausen und die dunkle Seite des Mondes. Auf dem Cover des Pink Floyd-Albums Dark Side of the Moon ist vor schwarzem Hintergrund ein Prisma zu sehen, das einen weißen Lichtstrahl wie einen Regenbogen bunt auffächert. Mond und Spektrum, viel mehr Astrophysik geht kaum auf einer Schallplatte. Allerdings hat der Mond keine dunkle Seite, sondern nur eine Rückseite, die von der Erde aus niemals zu sehen ist. Nur bei Vollmond liegt die Rückseite des Mondes tatsächlich komplett im Dunkeln. Bei Neumond ist die Vorderseite des Mondes dunkel, dann ist die Rückseite komplett beleuchtet. Dort ist vor 5 Jahren die chinesische Sonde Chang'e 4 gelandet. Die Hülle des Pink Floyd-Albums zeigt nicht etwa einen Mond. Das legendäre britische Designstudio Hypnosis wählte das Prisma aus, angeregt durch eine Zeichnung in einem Physikbuch. Das Licht in seine Wellenlängen zu zerlegen, ist eine wichtige Beobachtungstechnik der Astronomie. Spektren verraten, wie weit ein Objekt entfernt ist, woraus es besteht, wie es sich bewegt und welche Temperatur dort herrscht. Zum 50. Jubiläum von Dark Side of the Moon zeigt das Schloss Oberhausen die Ausstellung Hypnosis. Bis zum 20. Mai sind dort die besten Plattencover zu sehen, mit der dunklen Mondseite als zentralem Element. Das Album ist eine Ikone der Musikgeschichte und fast so bekannt wie der Mond selbst, dessen helle Seite heute im Sternbild Löwe zu sehen ist.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.